Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Ja, genau. Mein Name ist Martin Buchwitz. Ich habe 4 wunderbare Kinder, eine wunderbare Frau und 2 wunderbare Enkel. Für die, die mich nicht kennen, die Frau habt ihr vorhin hier gesehen. Beim Singen und mit der Bratsche, einen unserer Söhne, habt ihr gesehen, mit der Gitarre. Dann haben wir noch 2 wunderbare Kinder und eben 2 Enkel. Und das ist schon ein Riesenprivileg, so beschenkt zu sein mit so einer herrlichen Familie. Als ich die Predigt vorbereitet habe, beziehungsweise eigentlich jetzt vor allem in den letzten Tagen, war mir so, hat Jesus immer wieder zu mir gesprochen, um was es heute gehen soll. Und was er im Grunde gesagt hat, ist, es geht um die Realität von Jesus. Also ich kann viel wissen, mein Kopf kann gefüllt sein. Das ist das eine, das andere ist aber die Realität von Jesus zu erleben, tagtäglich. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass es jetzt schon auch während der Anbetung tatsächlich einfach diese, ich habe es auf jeden Fall, diese Realität von Jesus schon erlebt und gespürt, weil diese Realität von Jesus eben durch seinen Heiligen Geist sichtbar ist und wirksam wird. Genau, bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich noch gerne eins machen, was wir eigentlich bei jedem Gottesdienst machen wollen und auch sollten, nämlich für Menschen beten, die krank sind. Und ich möchte euch einfach einladen, ich möchte von hier vorne einfach beten, für kollektiv sozusagen. Wenn du irgendwie körperlich krank bist oder auch psychisch krank bist, dann möchte ich dich einladen, kurz aufzustehen. Ich möchte einfach kurz für dich und für uns beten. Danke, Jesus, dass du unser Heiland bist. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist und auferstanden bist und dass du die Krankheit und den Tod überwunden hast. Und ich spreche im Namen von Jesus, spreche ich euch Heilung zu, diese Heilung des Auferstandenen, seine Gegenwart in eurem Leben, und ich zerbreche die Macht der Krankheit über euch. Ich spreche die Schöpfungsordnung Gottes in euer Leben rein, in eure Gedanken, eure Emotionen und in jedes Körperteil, das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ich bete es im Namen von Jesus. Amen. Und all diejenigen, die jetzt Gebet empfangen habt, sagt doch mal vor euch oder für euch, und ich empfange es. Genau, das Thema heißt da Erste Hilfe, diese Serie heißt Erste Hilfe, und mein Thema ist heute Jesus. Ich weiß jetzt nicht, wieso man auf die Idee gekommen ist, dass ich über Jesus predige, aber ich finde es gut, weil es gibt nichts, über was ich lieber predige als über Jesus. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, die größte Herausforderung, die man überhaupt haben kann, über Jesus zu predigen, weil Jesus Gott selber ist. Also Jesus ist ja Mensch gewordener Gott sozusagen. Also Jesus verkörpert Gott. Und dieser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ist so unbegreiflich und so groß und so ehrfurchtgebietend, dass wir ihn nie ganz verstehen werden können, solange wir auf diesem Planeten sind. Deswegen können wir auch irgendwie wie immer nur so ein Stück von ihm aufzeigen und von Jesus aufzeigen. Und ich habe, wenn ich Predigten vorbereite, diesmal ging das ganz gut, weil das ist jetzt meine zweite Predigt in den letzten zwei Jahren, seit wir die Gemeinde in andere Hände übergeben haben. Und dann hat man ein bisschen länger Zeit zum Predigt vorbereiten, sonst war das 1 oder 2 Wochen. Und ich frage dann, das ist dann irgendwie so ein laufendes, da kommt was, ich schreibe das auf, ich schreibe das in meine Notizen rein und am Ende verdichtet sich das Ganze und dann sammle ich das Ganze. Und ich habe dann, der Samuel hat mich gestern noch gefragt, wie der genaue Titel ist, also eigentlich war er klar, Erste Hilfe Jesus. Aber ich habe gedacht, wie passt das nicht? Der Titel passt einfach nicht. Das ist einfach unpassend. Es geht nicht. Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht ist viel passender zu sagen, Jesus viel mehr als nur Erste Hilfe. Wenn Jesus nur Erste Hilfe wäre, dann würde ich hier und heute nicht mehr dastehen. Ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in meine Geschichte und auch vor allem in meine persönliche Geschichte, auch meine Geschichte der letzten Jahre. Schon ein bisschen länger, machen wir ein bisschen länger einen Schwenk, die letzten 25 Jahre, 27 Jahre, habe ich verschiedene Dinge durchlebt, die irgendwie jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Ich habe während der Zeit eine Depression erlebt, eine Phase der Depression von mehreren Jahren, die ich mit Jesu Hilfe überwinden durfte. Ich habe, als wir diese Gemeinde gegründet haben, dann eben die meiste Zeit Fulltime-Job gehabt, Fulltime diese Gemeinde hier gegründet oder geleitet auch. Und damit auch mit Herausforderungen verbunden und gegipfelt hat das Ganze dann nicht nur wegen mir und meinem Verhalten und meinen Fehlern sozusagen, die ich dabei gemacht habe, aber ich habe dann auch ein Burnout erlebt vor 5 Jahren, war 3 Wochen in einer Klinik, wo ich eigentlich so nie hin wollte, aber es war eine gute Zeit dann dort, es war gut, dort zu sein. Und habe dann eben, also das Problem waren dann Schlafstörungen, habe diese mit diesen Schlafstörungen auch lange zu kämpfen gehabt. Dann war die Frage, wie geht's denn beruflich weiter? Habe dann war so wahnsinnig dann 2 oder 3 Jahre nach dem Burnout einen Job anzunehmen, der gleich 3 Geschäftsführerfunktionen beinhaltet. Was auch so ein bisschen herausfordernd ist, und dann habe ich dort im Oktober 2019 begonnen, und wie ihr alle wisst, kam im Frühjahr 2020 Corona, und von was leben wir ganz überwiegend oder ganz stark? Von unserer finanziellen Seite im Technologiezentrum, wo ich Geschäftsführer bin, von Seminarraumvermietungen. Und wenn Corona gerade ist, dann trifft man sich natürlich ganz toll immer zu Seminaren. Ganz super, und habe dann das freudige Erlebnis gehabt, 2-mal hintereinander als Geschäftsführer rote Zahlen präsentieren zu dürfen. Da kommt auch so richtig Freude auf. das klingt jetzt ein bisschen nach Horror-Story. Ich löse es gleich wieder auf, also nicht, dass jetzt alle in Depressionen verfallen. Januar 2021 ist eine meiner Tanten verstorben. Februar 2021 ist die zweite Tante, die Schwester der ersten, verstorben. Im Dezember 2021 ist meine Mutter verstorben, die Schwester der beiden anderen. Also von 4 Schwestern sind 3 in einem Jahr verstorben. Und vor 2 Wochen ist Heikes Mutter verstorben. So, jetzt versuche ich das Ganze mal aufzulösen. Wenn ich immer nur aus der Situation raus gelebt hätte und immer nur in der Situation drauf gehofft hätte, dass Jesus in dieser Situation jetzt ein Wunder tut und sich alles auflöst, dann hätte es nicht funktioniert, dann würde ich hier nicht heute stehen und ich könnte heute nicht sagen, was ich sagen kann, dass ich Jesus so sehr liebe wie noch nie in meinem Leben. Und jetzt, ich möchte euch so ein bisschen in das Ganze reinnehmen. Und zwar deswegen, weil der Samuel hat es ja super eingeführt. Also wenn ich das alles schon vorher irgendwie gewusst hätte, hätte ich ja irgendwie andere Entscheidungen treffen können. Ich hätte aber Corona nicht verhindern können. Ich hätte wahrscheinlich auch den Tod nicht unbedingt von den Menschen, die wir erlebt haben, auch nicht verhindern können. Aber was passiert ist in dem Ganzen, ist, dass Gott mein Leben verändert hat. Gott hat mich verändert in dem Ganzen. Und das sind nicht immer die spontanen Dinge. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich die Schlafstörungen hatte, wie ich im Bett lag und so zu Gott gesagt habe, komm doch einfach. einfach eine himmlische Schlafmitteldosis oder sowas ähnliches. Das wäre doch super, du kannst das doch machen. Hat er irgendwie so nicht gemacht. Das waren andere Wege, die er gegangen ist. Und am Ende kann ich sagen, seine Wege sind einfach gut. Und er hat mich dabei verändert, er hat mich trainiert, er hat mich vorbereitet auf das, was kommt. Ich kann zum Beispiel dadurch, dass ich diese Situation erlebt habe, auch mit Job und Gemeinde und überhaupt durch die Gemeinde, ich kann meinen heutigen Job nur deswegen tun, weil ich 20 Jahre Gemeinde geleitet habe. Ich könnte den Job niemals tun, ich hätte das Werkzeug nicht dazu gehabt, ich hätte nichts dazu oder nur wenig dazu gehabt, um meinen Job zu machen. Aber dadurch, dass ich es mache, kann ich den Job machen, den ich heute machen kann. Und ich weiß, dass das, was Gott in meinem Leben getan hat, was auch im Moment gerade da ist und dieser Umgang mit Trauer und all diesen Sachen, ich weiß zu 100%, dass Jesus das Beste daraus machen wird und dass es die Wahrheit ist, dass mir alle Dinge zum Besten dienen werden. Und wenn wir so in die Welt reinschauen, dann befindet sich die Welt ja so mehr oder weniger in gewissen Dauernotstand, wenn man so will. Wir haben diese Corona-Geschichte erlebt, wir haben erleben jetzt diesen Krieg. Und die Bibel zeichnet ein ganz, ganz realistisches Bild von den Menschen. Es gibt verschiedene Vorstellungen von dem, wie der Mensch gestrickt ist. Die einen glauben, dass der Mensch eben einfach wie neutral oder vielleicht auch gut auf diese Welt kommt und dann eben sozusagen durch die Umstände verdorben wird oder das Schlechte sozusagen durch die Umstände reinkommt. Und die Bibel sagt uns, dass wir von Anfang an erlösungsbedürftig sind. Dass wir von Anfang an einen Heiland brauchen und einen Erlöser brauchen. Und diese Welt, in der wir leben, das wird jetzt für uns auch nochmal sichtbarer, weil vieles uns näher gekommen ist. Also irgendwelche Pandemien gab es immer irgendwo auf der Welt. Wir haben sie nur nicht erlebt. Kriege gab es immer auf der Welt. Wir haben sie nur nicht erlebt. Also die meisten von uns nicht. Wenn ich mal so drüber schaue, wahrscheinlich fast niemand. Es sei denn, es kommt jemand aus dem Land, wo sowas war. Und plötzlich ist das Ganze irgendwie näher gekommen. Und ich merke, wie sehr dieses Fokussieren, dieses Jesus oft in den Mittelpunkt stellen, wie wichtig und bedeutend das ist. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Ich erlebe es im Moment mit der Heike gemeinsam. Und ich erlebe es wieder, wie sehr die Schöpfung danach schreit, dass sie diese Erlösung von Jesus erlebt. Und Jesus selber sagt von sich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir jetzt wieder auf das Persönliche gehen, also warum erleben wir negative Dinge in unserem Leben? Also wieso sind wir mit Schwierigkeiten konfrontiert? Warum ist das Schwierige in unserem Leben? Ich weiß nicht, ob ich das damit vollumfänglich abdecke, aber ich habe mal so 4 unterschiedliche Möglichkeiten, warum wir Schwierigkeiten in unserem Leben erleben, wieso Schwieriges kommt, warum sozusagen solche Notfälle in unser Leben kommen, die ja sowas wie erste Hilfe benötigen. Punkt Nummer 1 ist, es sind manchmal unsere eigenen Entscheidungen. Also ich schätze mal, dass der Sam heute deswegen Muskelkater hat, weil er gestern 300 irgendwas Kilometer mit dem Rädleck unterwegs war. Also würde ich jetzt mal vermuten, oder hast du keinen? Genau, das wäre komisch, nicht? Es gibt unterschiedliche Lebensgewohnheiten, die bestimmte Ergebnisse mit sich bringen. Also wenn ich, Alkohol, übermäßiger Alkoholkonsum, übermäßiger Zuckerkonsum, alles Dinge, die ungesund sind für unser Leben, die bringen auch ein Ergebnis hervor. Also es gibt Dinge in unserem Leben, die sozusagen diesem Prinzip von Saat und Ernte folgen. Also wir machen irgendwas und es gibt eine natürliche und logische Konsequenz davon. So, das ist der eine Punkt. Also es gibt Dinge, das sind unsere eigenen Entscheidungen. Und als biblisches Beispiel habe ich an den Jona gedacht, wo Gott gesagt hat, hier, geh nach Ninive. Und er sagt, nee. Will ich nicht, haut ab und erlebt eben diese Story und erlebt aber auch in dieser Story eben auch Wunder. Eine zweite Sache, wieso wir in Schwierigkeiten kommen, ist, wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind. Also wenn Gott uns beruft und beauftragt, bestimmte Dinge zu tun, dann kann es sein, dass wir in Schwierigkeiten kommen und dass wir Hilfe brauchen. Da ist mir der Petrus eingefallen, wo Jesus ihn aufs Wasser gerufen hat. Und er dann auch tatsächlich geht und er erlebt diese Hilfe von Jesus, aber er erlebt auch dieses Sinken und diese Schwierigkeiten, aber am Ende ist er wieder gerettet. Also erstens kann es sein, weil wir schlechte Entscheidungen treffen, zweitens, weil Gott uns zu irgendwas beruft und das heißt, sind nicht immer die einfachsten Wege, wenn Gott uns ruft. Und dann kann es aber auch sein, dass wir, ich habe es genannt, im Fadenkreuz des Feindes sind. Also das heißt, da gibt es jemanden, der liebt die Menschen, es gibt jemanden, der hasst die Menschen. Der die Menschen liebt, das ist Jesus und das ist der Vater im Himmel. Der die Menschen hasst, das ist der Satan. Und vor allem dann, wenn du für Jesus, und das sind wir jeder, der mit Jesus eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ist mit Jesus unterwegs. Aber wenn Jesus dich beauftragt hat und es brennt auf deinem Herzen und du bist dabei, Reich Gottes zu verbreiten, dann musst du mit Widerständen rechnen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,999 oder eher bei 100%, dass du Schwierigkeiten in deinem Leben bekommst. Und dann gibt es Situationen, wieso wir in Schwierigkeiten kommen können, also erste Hilfe benötigen, einfach weil das Leben so ist, wie es ist. Es gibt Dinge, da hat niemand Schuld. Weder Gott, noch der Teufel, noch ich selber. Das ist einfach so, wie das Leben halt so ist, weil das Leben hier auf dieser Welt, auf einer gefallenen Welt, damit verbunden ist. Und als ein Beispiel habe ich gedacht, also dieses Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter, der arme Mensch, der da irgendwie zusammengeknüppelt worden ist, was konnte der dafür? Also ich nehme dem Gleichnis eigentlich nichts, er war halt einfach nur zum falschen Moment, am falschen Zeitpunkt oder irgendwie sowas. Also es kann vier Gründe geben, wieso wir erste Hilfe brauchen. Das erste ist unsere eigene Entscheidung, das zweite ist, Gott hat uns berufen zu irgendwas. Wir sind im Fadenkreuz des Feindes, also der Feind hat was gegen uns und das andere ist, wie das Leben so spielt. Es gibt nicht umsonst Erste-Hilfe-Kurse und ich muss offen gestehen, ich müsste schon lange mal wieder einen machen. Wer von euch hat in den letzten 2 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Glückwunsch. Also bei mir ist es schon so lang her, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Das ist eigentlich schlecht. Weil wenn jemand erste Hilfe braucht, dann braucht es auch jemand, der weiß, was zu tun ist. Und wenn es dann noch weitergeht, von der ersten Hilfe, Lebensrettung, das Herz schlägt wieder und es geht dann ins Krankenhaus und ich komme unter das Messer und bin in der OP, dann hätte ich gern jemand, der was davon versteht. Also so ein Andreas Holzinger zum Beispiel. Da hätte ich gern einen Profi, nicht dass irgendjemand an mir rumdoktert. Also ich möchte ungern, dass ich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, von einem Klempner behandelt wird. Also der kann das machen, wenn meine Toilette nicht mehr funktioniert, meine Dusche nicht mehr funktioniert oder sowas. Der ist ja richtig gut, aber nicht, wenn ich irgendwie körperlich krank bin und Hilfe brauche, eine OP brauche oder sonst irgendwie was. Was will ich damit sagen? Es gibt niemand Kompetenteres, der in deine Probleme, in deinen Schmerz, in dein Leid, in deine Krankheit oder in Situationen von Tod, wie wir es jetzt gerade erleben, reinkommen kann und Hilfe leisten kann als Jesus selber. Und warum? Er war ganz genau Mensch wie wir auch. Er hat all das erlebt, was wir auch erlebt haben, mit einem Unterschied, und es gibt ein paar Unterschiede, aber ein großer Unterschied, er hat all das überwunden. Er hat Schmerz überwunden, er hat Leid überwunden, er hat die Krankheit überwunden, er hat den Tod überwunden. Und wem anders sollten wir uns anvertrauen als nicht Jesus? Jesus ist der absolute Experte, wenn es darum geht, Schmerz, Leid, Tränen, Tod und Krankheit zu überwinden, weil er das bereits überwunden hat. Und zu Jesus nur dann zu kommen, wenn ich einen Notfall habe, also Jesus als erste Hilfehelfer sozusagen zu sehen. Das ist für mich sowas wie Low-Level-Christ sein. Also wenn ich nur zu Jesus nur dann komme, wenn ich Probleme in meinem Leben habe, aber ihm sonst signalisiere, naja, sonst brauche ich dich ja nicht. Aber wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich dich. Und wehe, du hilfst da nicht. Jesus hat ganz, ganz was anderes für uns bereit und vorbereitet. Wir sprechen dort von Jüngerschaft oder wir sprechen von Nachfolge von Jesus. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Das ist das, wozu uns Jesus einlädt. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Das eine ist, wir sehen, wo er hingeht. Ich erkenne, wo er hingeht. Also ich kann nur jemand nachfolgen, wenn ich sehe, wo der hingeht, sonst kann ich ihm nicht nachfolgen. Ich sehe, wo er hingeht. Ich kann hören, was er sagt. Ich handle so, wie er handeln würde. Also es gibt ja diesen schönes Armband auch, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber eine Zeit lang gab es das ziemlich oft. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich will immer mehr denken, fühlen, handeln und reden wie Jesus. Das heißt, wenn Jesus uns zu dieser Nachfolge ruft, dann heißt es, wir machen uns auf den Weg, Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir werden das niemals ganz erreichen, aber es liegt im Kern eines Nachfolgers, den Wunsch zu haben, dem er nachfolgt, auch ähnlicher zu werden. Und das ist das, was Jesus für uns will. Und was auch dazu gehört, ist Gehorsam. Und das ist ein Wort, mit dem wir uns Menschen generell sehr schwer tun, weil wir gern Herr der Lage sind und weil wir es gern selber definieren wollen und selber bestimmen wollen, wo es lang geht und was passiert in unserem Leben. Ich werde nachher noch eine Bibelstelle lesen, wo das sehr deutlich auch zum Ausdruck kommt. Und was für mich auch verbunden ist, diesem Jesus nachzufolgen, ist anzuerkennen, dass Jesus Herr ist. Und das hat was für mich zu tun mit dem, was man Gottesfurcht nennt oder auch Ehrfurcht nennt. Also ich kann keine Beziehung zu Jesus haben ohne Ehrfurcht, weil je näher ich ihn kennenlerne, desto mehr sehe ich, wie großartig er ist, wie mehr majestätisch er ist, wie herrlich er ist, wie mächtig er ist, wer Jesus ist. Je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr wächst meine Gottesfurcht und diese Ehrfurcht. Und diese Gottesfurcht hat nichts zu tun mit Angst. Das ist ein Riesenunterschied, weil die Bibel bringt das auch zum Ausdruck. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sie aber fürchtet, er ist nicht vollkommen in der Liebe. Und es ist ein neues Buch zu dem Thema erschienen und ich habe es zwar nicht gelesen, aber eine Rezension, ich zitiere euch ein kleines Stück da draus von Michael Reeves, heißt der Autor. Das Buch heißt übrigens Gottesfurcht, eine überraschend gute Nachricht. Finde ich sehr schönen Titel. Er schreibt, diese rechte Gottesfurcht ist also nicht die traurige, düstere Kehrseite der wahren Freude an Gott. Der Gegenstand unserer Freude ist so überwältigend und so furchtbar und so großartig. Wir sind dazu geschaffen, uns zu freuen und vor Gott zu erzittern, ihn mit einer Intensität zu lieben und zu genießen, die ihm angemessen ist. Das bringt es so ein Stück weit zum Ausdruck, was es heißt, eine Gottesfurcht zu haben. Und einen interessanten Gedanke, den er auch noch bringt, er sagt, wenn diese Gottesfurcht weicht, dann fürchten sich die Menschen vor was anderes. Und deswegen entsteht so viel Angst. Also es gibt sozusagen eine Substitution dieser Gottesfurcht, die Kehrseite sozusagen ist Angst vor der Zukunft, vor was es auch alles ist. Fand es interessant, wo der Samuel das gesagt hat, mit der Offenbarung und so. Da scheint wohl Gott tatsächlich zu ihm gesprochen zu haben. Und zu mir gleichzeitig. Ich habe schon mal irgendwie hier erwähnt, dass ich mich auch gerade sehr mit der Offenbarung beschäftige. Ich lese seit längerer Zeit, weil ich so ein bisschen als Andachtsbuch lese, ein Buch, das heißt Discipleship on the Edge. Und da geht es im Prinzip über die Offenbarung, ist im Prinzip ein theologisches Buch über die Offenbarung. Und die zwei Kerngedanken, die dort drin, die er von Anfang an wie durchzieht, sind folgende. Der erste Kerngedanke ist, es ist nicht, wie es scheint. Und der zweite Gedanke ist, Jesus ist Sieger. Und wenn man sich diese Szenarien durch die Offenbarung mal sich anschaut und was da alles so Gestalten auftauchen und was da alles so irgendwie auftaucht, kann man vieles auch nicht so richtig einordnen. Aber zu wissen, erstens, es ist nicht, wie es scheint. Zweitens, Jesus ist Sieger. Und das ist für mich eine großartige erste Hilfe. Wenn ich das weiß, wenn ich das in meinem Herzen drin trage, dann kann ich in der Situation, in der wir jetzt im Moment gerade alle leben, mit dieser Unsicherheit, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, mit dieser Unsicherheit, die politische Situation mit sich gebracht hat, wenn wir wissen, erstens, es ist nicht, wie es scheint, und zweitens, Jesus ist Sieger, dann bringt es Frieden. Und dann ist das eine Hilfe für uns. Dieses Wissen darum, dass Jesus Sieger ist. Und die Konsequenz daraus ist, das hat Samuel so schön gesagt, wenn wir schon wissen, wie das ganze Ding ausgeht, nämlich, dass Jesus Sieger ist und dass es ganz final mal zum Showdown kommen wird und Jesus dann wiederkommen wird und das Böse und den Bösen ein für alle Mal zerstören wird. Wenn wir das wissen, dann leben wir von einer komplett anderen Grundlage aus, wie wenn wir das nicht wissen und komplett unsicher sind, was wir denn die Zukunft bringen. Aber wenn ich zwei Dinge weiß, erstens, Jesus hat am Kreuz bereits den Satan besiegt, es ist vollbracht. Und wir leben in einer Zwischenzeit zwischen dem, dass Jesus diesen Sieg am Kreuz vollbracht hat und dem, dass Jesus wiederkommen wird. Theologisch gesprochen spricht man dort vom schon und noch nicht. Das Reich Gottes ist schon hereingebrochen, aber noch nicht vollständig hereingebrochen. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es vollständig hereinbrechen. Und dann wird es eine Zeit geben, in der es kein Leid, keine Tränen, keine Krankheit, keinen Schmerz, keinen Tod geben wird. Und das ist unsere Wissensgrundlage, von dem gehen wir aus. Und wenn das nicht unser Leben auch beeinflusst, und wenn das nicht wie inhaliert ist in unserem Leben, dann stimmt das nicht. Dann müssen wir da uns also verändern, dann müssen wir drauf schauen und diesem Jesus nachgehen und sagen, Jesus, zeig du mir, was das bedeutet. Zeig du mir, was das bedeutet, dass du längst den Tod überwunden hast. Im Vater Unser steht es auch, erlöse uns von dem Bösen. Das ist dieses Böse in der Zwischenzeit sozusagen. Im Johannes 16, Vers 11 steht, das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Und das, was wir sehen, das ist, dass der noch die Gebacken macht. Der Blut stört sich auf. Ganz groß. Habt doch Angst. Ihr müsst doch Angst vor mir haben. Und wenn wir ihm aber begegnen und sagen, den einzigen, vor dem ich mich fürchte, und das einzige Furcht, die ich habe, ist die Gottesfurcht, aber ich werde mir vor dir und der Angst meine Knie nicht beugen, dann wird es ein Zeugnis sein für diesen Jesus, der den Sieg bereits vollbracht hat und der wiederkommen wird in Herrlichkeit und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und unser Auftrag ist es, Und das ist im Grunde das Evangelium. Unser Auftrag ist, in diese Welt reinzutragen: Es gibt einen liebenden Vater, der nur das Beste hat für dich, der nur die besten Gedanken hat über dir, dass ich danach sehne, mit dir in Gemeinschaft zu sein. Und dieser liebende Vater hat bereits das Böse überwunden. Und wenn du dich entscheidest, dieses Leben mit diesem Vater, unter der Herrschaft dieses Vaters zu leben, dann begibst du dich sozusagen von der Seite des Verlierers auf die Seite des Siegers. Du begibst dich von der Dunkelheit ins Licht. Du begibst dich von Angst in Friede, weil Jesus der Friedefürst ist. Du tauschst Dinge, die nur bedingten Wert haben, nur irdischen Wert haben, gegen eine Ewigkeit ein. Du tauschst ein sinnloses Leben ein gegen ein sinnvolles Leben. Und jetzt möchte ich zum Abschluss noch ein paar Verse oder ein paar Passagen aus dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus vorlesen. Und das hohepriesterliche Gebet von Jesus ist so ein Teil in der Bibel, den kann man nicht oft genug lesen, weil das so viel vom Herzen von Jesus zum Ausdruck bringt. Und das sind ja die letzten Worte, die er an seine Jünger dort auch richtet, vor seinem Tod. Das ist das Vermächtnis von Jesus. Also die Worte, die man sagt, bevor ich gehe, das sind die, die mir wirklich wichtig sind. Da verschwende ich keine Worte mehr. Und ich möchte euch einfach einige Teile daraus vorlesen. Johannes 14, 15 bis 18. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Weiter in Vers 23, 24. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Johannes 15, 18, 21. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen, wenn sie euch mein Wort und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euch hören. Die Menschen in der Welt werden gegen euch sein, weil ihr zu mir gehört, denn sie kennen Gott nicht, der mich gesandt hat. Weiter dann: Jetzt seid ihr traurig, weil Jesus geht, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Im Himmel müssen wir nichts mehr bitten. Da ist alles da. Deswegen spricht Jesus vom Hier und vom Jetzt. Und er spricht davon, dass uns niemand diese Freude nehmen kann, die Jesus gibt. Und dann betet er noch so für seine Jünger, und ich finde es so schön. Mein Gebet gilt nicht der Welt, sondern denen, die du mir gegeben hast, weil sie dir gehören. Weil sie die meinen sind, gehören sie auch dir, doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jetzt verlasse ich die Welt, ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie, genau wie ich, nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Vater, ich möchte, dass du die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Jesus ist viel, viel mehr als nur ein Ersthelfer. Ein Leben mit Jesus bedeutet viel, viel mehr, als nur dann zu Jesus zu rennen, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Jesus hat so viel mehr für jeden von uns bereit. Und jeder von uns soll ein Träger seiner Herrlichkeit sein, ein Träger seiner Hoffnung sein, ein Träger sein dessen, in diese Welt zu tragen. Es gibt diesen lieben Gott. Und das, was ihr auf dieser Welt seht, und das, was euch Angst macht, das ist nicht so, wie es scheint, sondern dieser Jesus ist Sieger und du bist eingeladen zu einem Leben mit diesem Jesus. Eingeladen dazu, in die Nachfolge zu diesem Jesus, ihm nachzufolgen, um ihm ähnlicher zu werden, um Reich Gottes in diese Welt zu bringen. Und immer dort, wo Reich Gottes geschieht, geschieht Gerechtigkeit. Immer dort, wo Reich Gottes kommt, kommt Friede. Immer dort, wo Reich Gottes kommt, kommt Glaube. Immer dort, wo Reich Gottes kommt, kommt Hoffnung. Immer dort, wo Reich Gottes kommt, kommt Freude. Und deswegen lade ich euch ein, ganz neu diesem Jesus euer Ja zu sagen und ihm zu sagen, Jesus, ich möchte mit ganzem Herzen und mit meinem ganzen Sein, mit allem, was ich bin, möchte ich dir nachfolgen. Ich möchte dir dienen und ich möchte ein Teil dessen sein. Ich möchte ein Teil der Lösung für diese Welt sein. Ich will ein Teil dessen sein, von dem, wie du das Reich Gottes in dieser Welt ausbreitest. Und ich freue mich auf diesen Tag, bis Jesus wiederkommen wird. Auf diesen Tag, der dann, ja, wo vollkommen seine Gegenwart da ist, wo ich in seiner Gegenwart sein kann. Diesen Tag, wo es eben all die Dinge, die mir hier auf dieser Welt noch Probleme machen, nicht mehr sein werden. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Werke des Satans zu zerstören. Ich danke dir, Jesus, dass du bereits als Sieger feststehst. Und ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist ins Kreuz. Danke, dass du dein Leben gegeben hast für mich. Und danke, dass du dieser gute Hirte bist und dass ich ein Leben in Fülle habe durch dich. Und danke, dass du uns verheißen hast, dass du immer bei uns sein wirst bis ins Ende der Welt. Dass du uns verheißen hast, dass dein Geist uns nie verlassen wird. Danke, dass dein Wort uns sagt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und ich spreche eine neue Leidenschaft aus über uns, diesem Jesus nachzufolgen, diesem Jesus unser ganzes Herz zu geben, unser ganzes Sein zu geben. Eine neue Leidenschaft dafür, dass das Reich Gottes hereinbricht in diese Welt. Eine neue Leidenschaft dafür, dass Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes,